Theoquest, auf der Suche nach dem Glauben.
Herzlich willkommen zu Folge Nummer 6 des Theoquest Podcastes. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder zuhört. Heute geht es um die unheimliche Begegnung der dritten Art.
Oui.
Und begleiten wird mich bei diesem Thema, wie immer,
Elaine Rudolphi, Theologin und Seelsorgerin in Berlin. Und mir gegenüber sitzt
Markus Bartelt, ich bin der Host und werde versuchen, mit guten Fragen Elaine ein bisschen aus der Reserve zu locken. Mal sehen, ob mir das gelingt.
Gucken wir mal, kommt dann die fünfte und sechste Art oder so.
Ne? Also, die unheimliche Begegnung der dritten Art, für die, die etwas jünger sind, ein sehr berühmter Science-Fiction-Film von Steven Spielberg aus den 70er Jahren. Und da ist dieser Begriff der dritten Art. Man sagt also, die erste Art ist die Sichtung von UFOs. Mhm. Die zweite Art ist dann, dass man sagt, können wir Kontakt aufnehmen, ja, und die dritte Art ist dann tatsächlich, dass der Kontakt auch stattfindet und die Außerirdischen mit uns, ja, kommunizieren und interagieren. Und darum geht es in diesem Film. Darum geht es aber jetzt nicht in diesem Podcast.
Das finde ich beruhigend, weil ich fühle mich ziemlich irdisch.
Ja, aber wer weiß, da könnte dich aus der Reserve locken, ja? Nein, es geht um was ganz anderes, sondern es geht um den Begriff, die Ökumene der dritten Art. Und auch das ist etwas, was mir ja neulich einmal begegnet ist. Mhm. Und ich kenne den Begriff der Ökumene 1, das heißt also der Dialog zwischen den christlichen Kirchen. Es gibt die Ökumene 2, das ist der Dialog zwischen den Religionen. Aber was ist denn die Ökumene der dritten Art? Das war mir komplett neu und deswegen dachte ich mir, ach, frag ich doch mal Elaine.
Spannend. Ökumene der dritten Art ist der Dialog mit Nichtglaubenden. Aber interessanterweise kenne ich eine ganz andere Herleitung der ersten und zweiten Ökumene, nämlich die Ökumene der ersten Art ist die Ökumene nach dem Dreißigjährigen Krieg gewesen, also ein mehr oder minder schiedlich friedliches Nebeneinander nach diesem Prinzip Cuius regio, eius religio, also wem das Land gehört, der bestimmt die Konfession der darin lebenden Untertanen. Ökumene der zweiten Art ist die sozusagen heiße Pluralismus, also die Ökumene, die nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Verschiebung von Bevölkerungsanteilen, von Flucht und Migration eingesetzt hat. Also, dass man urplötzlich mit Menschen der anderen Konfessionen in derselben Straße, möglicherweise auch im selben Haus zusammengewohnt hat, in dieselbe Schulklasse ging und Ähnliches. Und das nennt man heißer Pluralismus, weil man sich dann aktiv mit, ja, der pluralen Situation auseinandersetzen musste. Also das sind mein Wissen um diese Geschichte der Ökumene der dritten Art. Und diesen Begriff hat der Eberhard Tiefensee in die Debatte gebracht, meiner Erinnerung nach 2006. Eberhard Tiefensee ist emeritierter Professor für Philosophie an der Uni Erfurt und hat sich sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie religiöser Dialog in den sogenannten neuen Bundesländern aussehen kann, wo also Christinnen und Christen auf eine verfestigt areligiöse Gesellschaft stoßen. Also das ist der Ausgangspunkt der Ökumene der dritten Art. Wie kann Dialog und eine Partnerschaft auf Augenhöhe mit, also der Tiefensee hat das mal religiös-unmusikalischen Menschen genannt.
Schöner Begriff.
Also ich habe gegenüber diesem Begriff ein bisschen Bedenken aus dem einfachen Grunde, weil man ja immer so viele Menschen als unmusikalisch bezeichnet, denen man es einfach nur vergällt hat. Ja, also dem man gesagt hat, du singst zu schief, mach das bitte nicht. Oder, oh Gott, 3 Monate Geigenunterricht und du kannst noch nicht spielen wie Paganini? Ja, logisch nicht, ne? Also Menschen, zu deren Gewordensein über mehr als eine Generation kein Kontakt zu institutioneller Religion und deren Fragen gegeben ist. Das ist, glaube ich, die neutralere Beschreibung.
Aber jetzt nicht mit der Absicht, neue Schäflein zu gewinnen.
Nein, genau eben nicht. Und das ist, glaube ich, deswegen ist dieser Begriff Ökumene der dritten Art ja auch immer noch so ein wahnsinnig mühsamer Begriff, weil er sozusagen auf gemeinsame Anknüpfungspunkte schaut. Und die sind halt nicht transzendentaler Art, wie auch immer. Und er schaut auch darauf, dass man etwas mit anderen macht und nicht für andere. Und das ist für uns als Kirchen halt super, super, super schwierig. Das ist so eine Haltung, ja, die können wir noch nicht so gut.
Wie sieht das konkret aus? Oder kennst du Beispiele?
Ja, also ich kenne schon Beispiele. Sind alle aus den sogenannten neuen Bundesländern. Also die erste Frage ist immer, wo ist denn ein neutraler Boden? Also wo begegne ich Menschen außerhalb der Kirchengebäude, außerhalb der Gemeindehäuser, außerhalb der kirchlich konnotierten Freizeiten, außerhalb der kirchlichen Krankenhäuser, außerhalb der kirchlichen Schulen, außerhalb der kirchlichen Kindergärten. Und so ein wichtiges Projekt ist zum Beispiel, weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber Anfang der 2010er Jahre gab es das, in Leipzig der Club der Nachdenklichen. Also wo sich Menschen zu übergreifenden sozialen, philosophischen, psychologischen Fragestellungen getroffen haben, um miteinander in einen Austausch zu kommen, unbeschadet einer religiösen Affinität oder eben noch nicht.
Das heißt aber, dass es eine Grundvoraussetzung vom Denken her ist, zu sagen, wir machen es nicht in den Orten des kirchlichen Lebens.
Genau, richtig.
Also wir laden nicht ein und sagen, kommt doch zu uns in den Gemeindesaal oder kommt doch mal und macht mal bei einer Messe mit und schaut euch das mal
an. Nein.
Wie schön wir singen.
Ökumene der dritten Art ist ein absichtsloses, nicht-missionarisches oder nicht-missionarische Begegnung mit Menschen, die nicht religiös geprägt sind. Und also meiner Einschätzung nach würde das auch nie funktionieren, wenn man eine geheime Agenda hat, so nach dem Motto, ich mache das jetzt mal ein bisschen neutral, aber im Letzten will ich, dass die irgendwann mal sonntagsmorgens in der Kirche landen oder so. Das ist auch nicht wertschätzend gegenüber den Personen, mit denen man da ins Gespräch geht. Ich glaube, in dem Sinne ist es so Alien wie deine Aliens am Anfang, weil das hat wir einfach auch historisch noch nicht. Das hatten wir noch nicht mal in den Phasen, wo das Christentum aus Europa heraus expandiert ist und Südamerika kolonialisiert und christianisiert hat, Nordamerika kolonialisiert und christianisiert hat, Afrika kolonialisiert und christianisiert hat. Da ist das Christentum immer auf vorhandene Religiosität gestoßen. Ne? Und Ökumene der dritten Art geht aber davon aus, ich stoße auf Menschen, Gesellschaften, für die Religion keine lebenspraktische Frage mehr ist. Ja, man weiß, dass es das Christentum gibt, man weiß, dass es Christen gibt. Vielleicht hat man auch schon noch mal den Namen des Papstes oder so gehört in den Nachrichten, aber es hat überhaupt keine Lebensrelevanz. Und da keine geheime Agenda zu haben, heißt auch, davon Abstand zu nehmen, zu sagen, ich habe was, was dir noch fehlt. Und das ist, glaube ich, eine richtig, richtig schwierige Sache, wenn man sich entschieden hat, dass die eigene Religion die richtige für einen ist und Christentum der Glaube, der mein Leben befruchtet, der mein Leben trägt, der mein Leben weit und groß und schön macht, zu sagen, die, die das nicht haben, sind nicht defizitär.
Ich erinnere mich an die vierte Episode. Da ging es ja um die Frage nach dem bevorstehenden Ende des Christentums. Und da sagtest du, naja, die Reaktion bei Menschen, wenn man heute ihnen sagt, ich bin katholisch, ist, ach, da gibt's, die gibt's noch? Ja, was ist denn das? Also im Grunde genommen bedeutet das ja, dass man von aufeinander neugierig zugehen sollte und einfach zu gucken, ja, wie lebst du, wie lebe ich? Also indem ich tatsächlich, wir hatten es in der vierten Folge genannt, lebensfroh rausgehe und einfach sage, das ist so, ich glaube daran, ich lebe meinen Glauben so, macht mir Spaß, musst du nicht, aber das gestaltet mein Leben, das gestaltet auch meinen Alltag. Vielleicht eine gewisse Neugierde entweder zu befriedigen oder vielleicht auch anzufachen und aber genauso auch zu fragen.
Ja, die Neugierde sollte halt reziprok sein, ja. Ne? Also und sie sollte ehrlich reziprok sein. Also nicht so nach dem Motto, es ist aber komisch, dass du glücklich lebst. Das kann ja eigentlich gar nicht sein, wenn du nicht an Gott glaubst oder so. Oder da fehlt dir was. Sondern wirklich ehrlich auf diese Frage zu verzichten, was bringt uns das als Kirche oder was bringt mir das als Person? Ja, also auch darauf zu verzichten, was bringt uns das als Kirche, wenn ich mich jetzt in Leipzig-Grünau im Nachbarschaftscafé engagiere? Ja, also ich glaube, das ist wahnsinnig schwierig, auf diesen missionarischen Epitus zu verzichten. Aber ich halte das für eine super, super fruchtbare Frage, also auch für das eigene Leben und auch wenn man nicht in den Dialog mit Nichtglaubenden geht, sich zu fragen bei so Glaubenssätzen oder auch Glaubensvollzügen, was daran ist es denn, was mir hilft, Leben und Tod zu bewältigen? Weil das Spannende an so einer Begegnung der dritten Art ist ja einfach auch, was kann ich daran lernen? Mhm. Ich werde nichts lernen, wenn ich den anderen als defizitär einsortiert habe in meinem Hirn und in meinem Herzen vorab.
Nun ist das ja, auch wenn es da entstanden ist, jetzt nicht mehr unbedingt ein Problem der neuen Bundesländer, sondern ich glaube ja, dass wir das zunehmend sehen.
Ich mag schon das Wort Problem nicht.
Ach verdammt, bin ich falle gelaufen. Also ein Zustand, es ist ja nicht nur ein Zustand in den neuen Bundesländern.
Richtig.
Sondern wir sehen das ja tatsächlich, dass sich das umkehrt und immer weniger Menschen auch noch einen Bezug dazu haben. Weil alle Politiker haben immer das Wort der christlichen Grundwerte, nach denen wir leben sollen, wo ich auch mittlerweile mich immer frage, wer weiß denn noch, was das eigentlich ist? Wir haben noch einige Parteien, die ein C im Namen führen, wo ich mich auch frage, warum? Wissen die noch, was das ist? Ja. Und ich sehe auch, dass es mittlerweile Gang und Gäbe und auch was ganz Normales ist natürlich, dass an Weihnachten oder an Ostern in den Online-Portalen, in den Zeitungen eben erklärt wird, was feiern denn die Christen da? Ja. Genauso wie das Zuckerfest erklärt wird oder der Ramadan erklärt wird, um einfach auch zu zeigen, ja, ganz, ganz viele Menschen wissen das nicht und wundern sich vielleicht, was ist denn hier gerade auf den Straßen los oder warum gibt es denn Weihnachten noch jenseits vom Weihnachtsmann? Also was haben wir denn da eigentlich für Werte mit dabei?
Ja, und deswegen glaube ich ja auch, dass die Bistümer in den sogenannten neuen Bundesländern auch einen enormen Erfahrungsvorsprung haben, da wo sie sich auf diese Ökumene der dritten Art schon eingelassen haben. Und da gibt es ja noch mehr Beispiele mit Lebenswende feiern und ähnliche Sachen. Also weil es uns als Gesellschaft sozusagen erstmal unser Zukunftsbild ist, dass wir als Christinnen, Christen in einer Minderheit in einer noch jüdisch-christlich-römisch geprägten Gesellschaftsordnung leben. Ne? Aber wenn ich nicht mehr weiß, wo das herkommt, dann wird es auch schwierig sein, das aufrechtzuerhalten. Und trotzdem glaube ich, dass nicht nur Christen eine römisch-christlich-jüdisch geprägte Gesellschaftsordnung aufrechterhalten können. Ja? Also das geht eher darum zu wissen, welche Werte sind das, wo haben sie ihre Wurzeln. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass diese multiplen Wurzeln eben auch ein guter Grund, sich zu begegnen, nämlich sich sozusagen klar zu werden, wo kommt meine Motivation her, wo kommen meine Werte her. Ich halte das für so einen neutralen Boden, auf dem man sich auch begegnen kann, solange man nicht sagt, hallo, meine Werte sind aber besser als deine oder so.
Aber es setzt halt voraus, dass man vorurteilsfrei und neugierig aufeinander zugeht.
Ja, ohne Interesse am anderen Menschen funktioniert es aber auch nicht bei den anderen Ökumenen. Also ökumenischer Dialog, auch da, wo sich religiös geprägte Menschen begegnen, setzt immer voraus, dass ich ein echtes Interesse an der anderen Person habe und auch von dem Anspruch, ich muss das meine durchsetzen, Abstand nehmen kann. Das heißt nicht, dass das meine für mich immer die ausschlaggebende Wahrheit meines Lebens sein wird, weil sonst sollte ich sie nicht vertreten, wenn es nicht meine ist. Und trotzdem kann man das meines Erachtens so leben, dass ich das dem anderen nicht über den Schädel ziehen muss.
Also das Vorurteilsfreie, was sich ja auch so ein bisschen spiegelt mit der dritten Episode, weil sie schon selbstreferenziell, das zweite Mal, wo wir über Quest-Religiosität gesprochen haben, wo man ja auch sagt, der Austausch ist wichtig und dass es vollkommen okay ist, Fragen zu stellen, Vorurteilsfragen zu stellen und eben nicht sich mit vorgefertigten Antworten zufrieden zu geben, sondern auch da eine gewisse Neugierde eigentlich beizubehalten, um seine eigenen Antworten zu finden.
Ich glaube, man lebt immer richtig gut, wenn man die Fragen mehr liebt als die Antworten.
Gibt es denn, also du hast ja gesagt, also es gab den Club der Nachdenkenden, wenn das jetzt schon seit einigen Jahren, 2006, sagst du, ist der Begriff geprägt worden, 2010 so ungefähr gab es den Club der Nachdenkenden.
Nagel mich nicht drauf fest.
Nein, aber so Pi mal Daumen. Aber es ist ja jetzt schon, also ist ja nicht seit gestern erst.
Nein.
Gibt es denn in den Bistümern in Ostdeutschland irgendwie Auswertungen oder Erfahrungen, wo man sagt, das hat gut funktioniert, das könnte man vielleicht auch als eine Matrix nehmen, um sie in andere Bistümer, in andere Vereine zu übertragen und um darüber nachzudenken, wie man aufeinander zugehen könnte, wie man so eine Initialzündung schaffen könnte?
Also für den Club der Nachdenklichen weiß ich es schlicht und ergreifend nicht, worüber es meines Erachtens Auswertungen gibt, sind diese Angebote der Lebenswende feiern, also die Jugendweihe oder ein alternatives Angebot zur Jugendweihe darstellen sollen. Weil klar ist, Gesprächsbedarf entzündet sich ja ganz oft an Scharnierstellen im Leben. Also ein Kind wird geboren, ich heirate, ein Mensch stirbt. Ich lasse die anstrengende Pubertät hinter mir und werde so anfanghaft erwachsen. Also das sind ja so klassische Scharnierstellen im Leben, wo es anscheinend ein mehr oder minder natürliches Bedürfnis gibt, die auch zu markieren. Genau da hat dieses Angebot ja angesetzt, zu sagen, okay, der sozialistische Staat hat da eine Jugendweihe angesetzt und wir als Kirche schauen, dass wir dort eine nicht religiös geprägte Feier der Lebenswende anbieten.
Wir werden ja in den folgenden Folgen auch das Thema Rituale und auch Mythen nochmal aufnehmen. Mhm. Aber das sind ja tatsächlich ganz wichtige Lebensstationen, die ja über die Kulturen hinweg rituell gefeiert werden und begangen
genau,
werden.
Genau,
ja, da gibt es ja die unterschiedlichsten Ansätze. Das heißt, es gibt etwas, um die Bedeutung von diesem Wandel, von dieser Transformation auch ein gewisses Gewicht zu geben. Also der Übergang von der Pubertät ins Erwachsenenleben, eine genau. Initiation, die dort stattfindet. Man gehört ja. jetzt dazu. Da ist, glaube ich, auch die Sehnsucht und das Bedürfnis nach vorhanden, dass man sagt, wir wollen das nicht so dahin plätschern lassen.
Ja, das scheint eine anthropologische Konstante zu sein, ja.
Und tatsächlich zu gucken, wie können da neue Formen aussehen, genau. Die man da zusammenbringt. Gibt es denn jetzt auch in den anderen Bereichen, also ob das Begrüßung des neuen Lebens ist oder das Verabschieden von jemandem aus dem Leben heraus, wo man sagt, es gibt Möglichkeiten, was Neues, Gemeinsames entstehen zu lassen?
Also seitens der Kirchen sind diese Versuche noch sehr zurückhaltend meiner Beobachtung nach. Aber es gibt natürlich inzwischen einen kompletten freien Markt an Ritualbegleiterinnen und Ritualbegleitern, ja. Also es hat angefangen, glaube ich, mit Trauerrednerinnen und Trauerrednern, die nicht konfessionell oder nicht religiös gebunden sind und ist inzwischen verfügbar für alle Formen von Lebensereignissen. Aber innerhalb von Kirchen wenig.
Es ist aber auch eine Herausforderung ein Stück weit.
Ja, das ist aber die grundsätzliche Herausforderung, selbstlos mich einem anderen auszusetzen und seinen Bedürfnissen oder ihren Bedürfnissen auszusetzen, ja.
Das heißt also, überspitzt gesprochen, raus aus den Gemeinden, raus aus der Gemeindearbeit und rein in das nicht konfessionelle Ehrenamt.
Nur wenn man es kann. Also ich glaube, wenn man das nicht kann, wirklich radikal auf die Frage, was bringt das meiner Pfarrei, meiner Organisation, meiner Konfession? Wenn ich nicht radikal auf diese Frage verzichten kann, sollte ich es nicht machen, weil, wie war das, man merkt die Absicht und ist verstimmt. Also wenn ein Nicht-Religiöser Gegenüber das spürt, dass da doch wieder eine versteckte Absicht hintersteckt, dann ist Ökumene der dritten Art meines Erachtens gescheitert.
Das ist aber eine ganz schön hohe Hürde.
Jo, deswegen kriegen wir es, glaube ich, auch nicht hin. Oder nur sehr rudimentär und sehr ansatzhaft und mit sehr wenigen Personen.
Das wirft jetzt einen Schatten auf diesen Podcast.
Ja, sag doch einfach, es wirft eine Herausforderung auf.
Es wirft eine Herausforderung auf diesen Podcast.
Genau.
Nein, also ich finde das sehr, sehr spannend und ich habe jetzt im Gespräch auch mich selbst angefangen zu befragen, ja, ob mir das gelingen würde. Ich glaube auch nicht. Also man muss schon sehr kontrolliert, glaube ich, losgehen. Man wird auch immer wieder sich ertappen, dass man vielleicht doch sich gerade wieder vergaloppiert hat. Und
ach, ich glaube, wenn man das mit Humor nehmen kann und dann sich sozusagen etwas grinsend neben sich selbst stellen kann und sich selbst und seinem Gegenüber sagen, okay, du hast jetzt gemerkt, hier ist gerade mal wieder die kleine Christin mit mir durchgegangen, dann ist das, glaube ich, nicht schwierig. In dem Moment, wo es reflektiert ist, ist es, glaube ich, nicht, gefährdet es nicht diese Begegnung, aber immer dann, wenn ich nicht in der Lage bin, es zu reflektieren und mich zu meinem Verhalten zu verhalten, dann wird es, glaube ich, richtig schwierig.
Es ist eine Herausforderung.
Jo, und bleibt. Aber hey, die sind ja dafür da, angegangen zu werden, oder?
Gar keine Frage, man wächst an den Herausforderungen.
Ja, und es bleibt uns auch gar nichts anderes übrig, weil sich unsere Gesellschaft dahin entwickelt. Und entweder ich will da noch tätig sein und ich will da noch präsent sein und ich will da noch findbar sein.
Weil die andere Alternative wäre Rückzug in die Nische.
Na klar, also die Versuchung, kleine, heile Welt von Leuten, die ganz genau dasselbe denken wie ich, die ist natürlich immer da. Und je komplexer eine Gesellschaft wird, desto stärker ist diese Versuchung, logisch. Aber das mit der reinen Kirche haben schon ein paar probiert und es hat nicht funktioniert. Ich glaube, unser Herr hat sich das nicht so gedacht.
Ja, dann krempeln wir die Ärmel hoch, stellen uns der Herausforderung. Jo. Und begeben uns mal an die nicht unheimliche Begegnung, sondern in die spannende Begegnung, in die bereichernde Begegnung der dritten Art, genau, oder von Ökumene 3. Ja. Und gehen neugierig und vorurteilsfrei aufeinander los und hören uns zu.
Lohnt sich, glaube ich.
Wunderbar. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Theoquest – auf der Suche nach dem Glauben.